Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Andy.
Und Dustin.
Und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist.
Und Schlagzeuger.
Und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Und egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und in dieser Folge geht es um die besondere Beziehung zwischen Band und Publikum oder auch nicht. Also wenn es mal nicht da ist. Also aber da kommen wir gleich drauf. Genau. Guten Morgen, Dustin. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Und selbst?
Ja, auch ganz gut. Freitag ist nicht der schlechteste Tag, wobei bei uns Musikern ja quasi dann auch die Arbeitszeit anfängt und die Woche eigentlich nicht vorbei ist. Wir sehen uns ja morgen zum Gig, ne?
Ja, genau. Morgen ist Gig mit, ich fand es lustig, im Flyer steht es als Reboot angekündigt, aber es ist ja nur Sepp dabei. Ja,
ist nur ein Rebooter dabei, genau.
Genau. Wobei ich habe mittlerweile so eine Ehrenmitgliedsmedaille.
Ja.
Ne? Wie auch immer, Ehrenpräsident. Ja, da freue ich mich schon drauf. Aber es ist ja total zusammengewürfelter Haufen morgen.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich kenne nicht alle, aber ich habe heute Morgen schon ein bisschen durch die Setlist mal ein paar Songs gespielt. Da sind ja schöne Sachen dabei.
Mhm.
Ein paar kannte ich auch noch
nicht. Bist du mir schon einiges voraus. Aber gut.
Mut zur Lücke.
Ja, so, ne? Der Chorus ist da, wo ich das Fill spiele, ne?
Genau.
Das ist der Vorteil mit der Gestaltungsmacht. So vorab, wir spielen morgen Gig. Ich für alle Zuhörenden, ich spiele dann jetzt am kommenden Freitag, den weiß ich nicht, was das für ein Datum ist. Ich schau mal eben gerade heute in einer Woche, dann wahrscheinlich der 26. Spiele ich auch nochmal dann mit Real Reboot sozusagen in Bochum. Umsonst und draußen.
Naja.
Keine Ahnung, ob die das von dem Street Food Festival hinkriegen, bei kaltem Wetter auch mal Glühwein auszuschenken. Ist das
wieder am Bergbaumuseum?
Ja, genau.
Ah, da habe ich letztes Jahr habe ich da mitgespielt an dem Termin.
Ich weiß, haben wir zusammengespielt.
Ja, guck.
Das war, wo Charlotte den Sänger gedisst hat.
Ja.
Grüße gehen raus an den Jörg. Genau, das war doch der Gig, der quasi beim, also wir haben da einen Tag vorher schon gespielt und brauchten dann irgendwie für den zweiten Tag noch eine Band. Aber egal, vergaloppieren wir uns da nicht. Genau, also nächste Woche Freitag noch. Und dann habe ich hier noch einen Member-Gig, mein Schüler Marc und Marc und Easy, sage ich jetzt mal, und Nils dann, um die Band zu komplementieren, spielen am 3.10. Ich hätte vielleicht noch dazu schreiben müssen, wo, ne? Nicht im Maschinentchen Buntes, aber ich glaube in der Werkstatt in Witten. Genau, Infos packen wir aber auch hier nochmal in die Shownotes rein.
3.10.,
Tag der Deutschen Einheit, Feiertag, ne?
Sehr gut. Ja, der Uli, Hörer von uns, der sich, glaube ich, die die Inkognito-Folge mitgewünscht hatte,
ja.
Der hat mir auch geschrieben, hey Andy, wie war das? Kündigt ihr noch Gigs von Hörern an? Falls ja, wir spielen am kommenden Sonntag, also wenn diese Folge online geht, spielen wir abends mit The Hub Club im Quirl in Bergisch Gladbach ab 17 Uhr. Also wer am Sonntag da noch ein bisschen funkige Musik genau, genießen will, The Hub Club im Quirl in Bergisch Gladbach, also quasi heute, wenn du früh genug bist mit dem Hören.
Ja, oder wenn du Patreon bist, dann übermorgen.
Ja, ja genau, also wenn du uns schon jetzt in die Kamera lächeln siehst, wie immer, dann...
Genau. Ich würde das eigentlich mal drin lassen. Liebe Patreons, ihr müsst uns mal sagen, ob wir das Vorabgespräch drin lassen sollen oder das mal quasi nochmal gesondert exportieren. Da sind manchmal bestimmt für den einen oder anderen vielleicht nicht sinnvolle, aber durchaus lustige geistige Ergüsse. Anyway, wollen wir direkt ins Thema rein?
Nee, also mich interessiert ja aufgrund deiner handwerklichen Vorgeschichten, die ich immer kenne, interessiert mich der Punkt Fußleisten, der hier in den Shownotes steht, ungemein.
Ja, okay. Wir hatten das ja bei uns in der neuen Wohnung so, dass aus Küche und Esszimmer, das waren vorher zwei Zimmer.
Ja.
Und das ist aber vor unserem Einzug ist da diese Zwischenwand rausgenommen worden. Und da war so ein bisschen der Deal, das machen die so und dafür kümmern wir uns dann da um den Fußboden, weil das unterschiedliche Räume waren, weil das unterschiedliche Fußböden. Mhm. Wir hatten ja dann für den Fußboden auch jede Menge Zeit aus Gründen, den zu verlegen, aber wir konnten die ganze Zeit die Fußleisten nicht ansetzen, weil da noch eine Tür fehlte. Und vor allem auch der Türrahmen. Wäre dann Türrahmen gewesen, hätten wir die Fußleisten ja schon gemacht. Aber das konnten wir dann jetzt irgendwann tun. Und dann war das so, ich sage jetzt mal hier keine Namen, dass der, ja, wie sagt man das denn, der Fachhandel, wo wir den Boden gekauft haben, wo es auch die Fußleisten dazu gab, ich habe schon dieses idiotensichere System, wo so fertige Ecken dabei sind, gekauft. Und dann haben die uns immer die falsche Anzahl und dann stellenweise auch das falsche Zeug mitgegeben. Also dann nicht passend mit der Fußleiste, die wir hatten und so. Und da bin ich da irgendwie 3-4 Mal habe ich in diesen Laden fahren müssen. Und die Handwerker haben halt, die Wände sind da echt schräg, ne? Also ich sag jetzt mal so Flitzebogenwand. Das war auf jeden Fall ziemlich Akt, aber to cut the story short, die Fußleisten sind dran, es sieht schön aus und es ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Also so wie so, ja, ist jetzt halt keine Baustelle mehr und dieser Karton ist auch endlich weg da. Schon fühlt sich gut an. War so ein bisschen Souls-like. Die Gamer verstehen die Analogie. Also ich habe vielleicht etwas mehr als einmal irgendwas vom Wut durch die Gegend geschmissen. Aber
fertige Ecken ist eine gute Sache. Ich habe in den Weihnachtsferien haben wir ja Mattis Zimmer neu gemacht und da habe ich da mit so einer Säge wurde quasi so ein, ja, hast du so einen Teller und kannst die Fußleiste da einspannen, Winkel einstellen und so und dann fügst du die Ecken in der Ecke zusammen und es passt nicht und du weinst und aber gut, okay.
Machen fertige wir keine Ecken, das kostet auch, also kostet halt einen Euro mehr, aber lohnt sich, kann ich dir sagen, sieht auch gut aus. Ja. Und wir hatten halt einfach, das war so die Heizkörper, die waren auch nochmal so gemauert, also so halb umframed, dann hast du wirklich so Stücke gehabt, dass du, weiß ich nicht, 50 cm Leiste Innenwinkel, dann 12 cm Leiste Außenwinkel, 5 cm Leiste, dann Außenwinkel, Innenwinkel, also so, und das hättest du, wenn du das, heißt das auf Gärung schneiden? Also hier mit, das hättest du, also wir nicht, also da hätte ich dann jemanden kommen lassen müssen und dann dachte ich mir, nee. Genau, aber ist jetzt auch geschafft und das war sozusagen die letzte Inhouse-Baustelle, die wir noch so hatten. Jetzt habe ich gemerkt, dass irgendwie die Befestigung meiner Lampe im Arbeitszimmer nicht so gut funktioniert. Da muss ich nochmal ran und in meinem Arbeits- und Freizeitzimmer muss ich sowieso mal ran. Das ist nämlich noch quasi in bester Steve Jobs-Manier komplett nackt.
Ja, da, keine Ablenkung, ist doch super. Okay, dann wollen
also
wir mal
auch sagen.
Wollen wir mal ins Thema gehen, ja, was hier erstmal als Arbeitstitel heißt, die Magie zwischen Band und Publikum, in Klammern fehlt manchmal. Und drauf gekommen sind wir über eine Schülerin, glaube ich, von dir, Hörerin auch. Und genau, die hat bei dir in der Community was gepostet und vielleicht lässt du uns da mal dran teilhaben.
Ja, ich lese einfach mal vor. Hey all, kennt ihr das? Ihr habt einen Gig, in Klammern privat gebucht, Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum. Habt total Bock und euch schon tagelang drauf gefreut. Ihr startet druckvoll und das Publikum steht wie angewurzelt. Guckt nur oder unterhält sich weiter, verlässt den Saal. So ging es uns gestern Abend. Wunderschöne Location, 100 Gäste, super Sound, echt tanzbare Mucke. Da fragt man sich, woran hat er die liegen? Nee, das hat sie nicht geschrieben. Was könnten wir anders machen? Leiser spielen, Setlist überarbeiten, in Klammern noch weniger Chill-Songs einbauen, Akrobatik-Einlagen. Wie sind eure Erfahrungen und woran habt ihr geschraubt? Interessanterweise war sowohl unser Auftraggeber als auch einige Gäste hinterher voll des Lobes.
Ja.
Wir hatten ja erst ein anderes Thema für heute.
Genau.
Und ich habe den Post gelesen und dachte, boah, da gibt's so viel zu sagen und auch so viele, ich sag mal, Anekdötchen zu beizutragen. Da müssen wir auf jeden Fall ein Thema rausmachen, weil ich meine, bitte. Ne? Also ich hab hier schon mal vorbereitet, meine Flop 3.
Deine Flop 3. Ja. Ja, interessant ist ja auch, dass die Flop 3 oder auch die Top 3, die du so fühlst, ganz oft nicht mit dem Gefühl des Publikums übereinstimmen. Auch wenn du denkst, dass das so ist. Das steht ja hier quasi schon, dass interessanterweise am Ende der Auftraggeber kam.
Ja.
Und ich sag mal, es gibt Regionen in Deutschland, da spielst du und die Leute gucken die ganze Zeit, als wenn sie quasi gezwungen wären. Weißt du, so wie wenn...
Sauerland heißt das.
Ja, genau. Ne? Und dann kommen aber nachher alle und sagen, boah, das war das beste Konzert bis jetzt dieses Jahr oder so. Ne? Und es ist nicht 1. Januar. So.
Dazu, also vielleicht setzen wir, bevor wir jetzt hier wieder so ein Regional-Bashing betreiben, vielleicht mal einfach so ganz grundsätzlich. Menschen an sich haben ja sehr unterschiedliche Arten zu kommunizieren über Körpersprache und auch über gesprochene Sprache und drücken Freude und Begeisterung ja auch ganz unterschiedlich aus. Und das heißt ja nicht nur, weil jemand jetzt so von außen, ich sag jetzt mal, angestrengt, gelangweilt, desinteressiert aussieht, heißt das ja nicht, dass im Inneren ein totales Feuerwerk gerade abfackelt, so, ne? Also das kann ja super unterschiedlich sein. Das ist erstmal so das erste vorweg, so, ne, dass man sagen sollte. Und dann das andere ist, weil du jetzt gerade hier schon so das regionale Ding aufgemacht hast, man kann schon regionale Unterschiede feststellen, aber trotzdem ist ja ein Publikum eine große Gruppe an Menschen und dementsprechend ab einer gewissen Größenordnung auch eher immer eine Art von heterogener Gruppe, also unterschiedliche, also gerade wenn es jetzt hier, das war eine private Veranstaltung, ich glaube es war 40. Geburtstag oder irgendwie sowas, das heißt also, da kommen vielleicht noch die Eltern, also eher Rentner, dann kommen vielleicht noch das jüngere Geschwisterkind mit den Kids, ne? Und dann hast du da rucki zucki irgendwie 3 Generationen locker versammelt, ähnlich wie bei einer Hochzeit dass da dann einfach schon aufgrund des Altersunterschiedes natürlich schon eine ganz andere Wahrnehmung da ist, ja, wie wenn du jetzt sagst, ey, wir veranstalten ein Konzert selber, das ist die Mucke, das ist das, worauf du dich einlässt und damit dementsprechend schon eine engere Zielgruppe sozusagen ansprichst, ne? Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden vielleicht.
Ja, und ich sag mal ganz unromantisch, die Funktion ist ja auch anders. Die Leute sind ja nicht nur zum Musikhören da, sondern auch zum Kuchenessen, auch die Freunde und Familie mal sehen, die man länger nicht gesehen hat und quatschen und so. Und das heißt, dass die dann, dass sie nicht die ganze Zeit zuhören, sondern auch reden wollen, ist vielleicht auch einfach der Situation geschuldet, ne? Und selbst wenn wir jetzt in so eine komplette Konzertgeschichte gehen, also wenn ich so an meine Anfangstage zurück überlege, auch so mit eigener Musik und so, und dann spielst du ganz viel und hast halt auch Leute, die immer zu den Konzerten kommen, weil es halt sehr regional ist, das heißt, die kennen halt auch die Show und die Band und, ne? Und dann hast du so Abende, wo du denkst, boah, heute war total Grütze, irgendwie, und dann kommt jemand nach dem Konzert und sagt, boah, super, ich habe euch jetzt 5-mal gesehen und heute war mit Abstand das beste Mal. Und dann andere Tage, wo du selber denkst, boah, heute war super irgendwie. Und dann sprichst du nachher mit Leuten aus dem Publikum, die dich halt auch kennen und die sagen dann so, ja, irgendwie heute war so ein bisschen mau, ne? Und du denkst so, wie jetzt? So gut haben wir noch nie gespielt. Und das ist manchmal total verrückt, was in deinem Kopf ist, weil du eine bestimmte Art von Tagesform hast. Oder ich sag mal gerade, am Anfang war ich auch noch sehr anfällig für solche Sachen wie, ich habe jetzt 2 Flüchtigkeitsfehler irgendwo gespielt und das schlägt mir so quasi aufs Gemüt, dass ich danach alles nur noch negativ wahrnehme. Ne? Oder umgekehrt, irgendwie, dann hat man mal ein schweres Fill geübt, das klappt dann hängt man sich daran auf und denkt, der Abend war ganz toll, was natürlich totaler Blödsinn ist. In beiden Fällen trägt das jetzt eigentlich nicht so viel bei, darf man sich nicht so wichtig nehmen und sich vor allen Dingen auch davon lösen. Ne? Aber ja.
Wie ist denn das bei dir? Persönliche Frage an dieser Stelle. Was bewertest du wichtiger? Beziehungsweise ist das auch ist das statisch? Also im Sinne von, ist es dir wichtiger quasi, dass am Ende des Gigs für dein Wohlbefinden du möglichst gut gespielt hast, möglichst fehlerfrei, möglichst präzise, guter Sound etc.? Oder ist für dich wichtiger, dass du das Gefühl hast, dass du die Menschen da erreicht bewegt hast und da in welcher Form auch immer, ist ja bei einem Jazz-Gig schon anders wie bei einem Top-40-Gig, so, ne? Aber dass du das Gefühl hast, dass da richtig Energie quasi transportiert wurde.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, selbst wenn das Publikum feiert ohne Ende und ich spiele halt an einem Abend einfach viele Fehler und Grütze, dann oder fühle mich die ganze Zeit schlecht vorbereitet oder so, dann werde ich keine gute Zeit haben, auch wenn das Publikum quasi durchfeiert. Was nicht heißt, dass jetzt irgendwie Fehler super schlimm werden. Also ne, Verspieler oder so kann immer passieren. Aber wenn man einfach irgendwie die ganze Zeit unkonzentriert ist, was weiß ich glaube, dann ist mir relativ egal, wie das Publikum reagiert. Ja, und auf der anderen Seite hast du aber auch nichts davon. Also ich sag mal, es ist ja auch so eine Wechselwirkung und wenn du dann einfach merkst, oh, das Publikum hat so gar keinen Bock und so, dann kannst du dich an der musikalischen Qualität der Band festhalten und dich darüber freuen. Ist manchmal auch trotzdem super. So, dann spielst du merkst halt schon am Anfang, oh, wir sind hier total fehl am Platz und dann hat man aber auf der Bühne Spaß miteinander quasi, ne, und macht einfach gute Musik. Ich würde sagen, im Optimalfall spielt das ja auch immer so ein bisschen zusammen so, ne? Und aber für mich ist auch, ja, Publikums, also manchmal spielst du dann ja auch so ein Stadtfest oder so und hast eigentlich eine sehr geile Setlist, sagen wir mal mit einer Coverband. Mhm. Ja, und dann hast du noch so ein paar Nummern, die du selber eigentlich total Mist findest irgendwie, ne, und da geht die Crowd dann ab wie sonst was, ne, bei irgendwelchem.
Ja, fühle ich. Ich spreche das jetzt Ballermann nicht aus, weil ich befürchte, es wird morgen wieder passieren. Ich, ne? Ja.
Und also da ist es mir dann halt auch irgendwie so, wobei ich mittlerweile dann auch denke, irgendwie so, ja komm, es ist euer Recht, da Spaß zu haben, wo ihr Spaß habt, so, ne, dann bewerte ich das jetzt mal nicht, auch wenn ich den Song eigentlich unerträglich finde.
Ja, gut, das ist dann natürlich das Los. Übrigens, weil du hast ja vorhin schon das Wort der Funktion bemüht, ich glaube, in der englischen Sprache sagt man tatsächlich zur Coverband öfter auch eher Functions.
Function-Gig, ne? Genau.
Function-Gig, ja. Genau. Also das ist gar nicht so unüblich. Ich musste gerade so, ne, so fehl am Platz und so musste ich gerade an meine persönliche Flop 3 denken. Ja. Weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Wir hatten mal so einen Gig über eine Agentur und die hat zwei Bands an falsche Orte geschickt. Also die hat quasi jeweils die falsche Band zum falschen Ort geschickt. Das war so in der Karnevalszeit und ich habe da, das war so eine Telefonband, sage ich jetzt mal, ne? Also da, das war keine feste Besetzung, sondern ist zusammengestellt worden für diesen Gig eben. Ah. Und das war im Grunde genommen so schon durchaus auch angelehnt an dem, was ich so mit Times Like These mache. Also schon ein bisschen was wilder. Und dann haben wir da vormittags oder ja, mittags irgendwie Soundcheck gemacht so und dann kommen wir irgendwann zum Venue. Aber durch den Hintereingang kriegst du auch gar nichts mit von der Veranstaltung und so. Und es war so Blues Brothers mäßig so ein Vorhang vor der Bühne. Und unser erster Song war ein Foo Fighter Song, Bridge Burning. Und das Stück klingt am Anfang ein bisschen so, als wäre jemand aufs Mischpult gefallen. So. Also fängt irgendwie mit so einem sehr dissonanten Gitarrenriff an und dann ist 8 Takte Drum Solo und zwar nicht irgendwie ein bisschen, sondern so laut, wie es irgendwie geht und so schnell, wie es irgendwie geht. Das war also der Opener irgendwie an dem Abend. Und du musst dir vorstellen, der Gitarrist fängt an und der Vorhang geht langsam auf und wir hatten eigentlich erwartet, dass da in schwarz gekleidete Leute bis unter die Füße tätowiert vor uns stehen und dann sitzen da so Omis und Oppis verkleidet in Karnevalskostüm. und ich sehe dieses Bild und ich denke mir, oh mein Gott, noch 4 Takte, noch 3 Takte, noch 2 Takte. Oh Gott, ich muss das jetzt machen. Und ich habe wirklich, ich habe meine Augen zugemacht, weil mir klar war, wenn ich das jetzt mache, was jetzt zu machen ist, da fallen instant 3 Leute einfach tot um, ne?
Geil, ich stelle mir gerade aber auch die Karnevalsband vor, wo der Vorhang aufgeht und die Kuttenträger vor ihnen stehen. Also die hat also tatsächlich die Bands vertauscht und an falsche Orte geschickt, unglaublich.
Es war unfassbar. Wir haben nach 3 Songs abgebrochen. Es war wirklich, also wir wurden dann wirklich von dieser Bühne runtergefeindet. Der Veranstalter kam auch irgendwie auf die Bühne gerannt und wir machen da eine kurze Pause. Und dann war das aber so, dass Teile da in der Band einfach so gar nicht im Karnevalsrepertoire waren. Die haben sich dann mit Cheats so ein bisschen noch aus dem Internet und hier und da. Da haben wir einen so ein halbseitiges Karnevals-Set gespielt und uns dann im Guten getrennt. Da war nichts mehr zu gewinnen. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Notarzt angerückt ist nach dem ersten Song. Also ich kann es mir relativ gut vorstellen. Also es war so vom Härtegrad, keine Ahnung. Stell dir vor, du spielst auf einer Trauung und dein erster Song ist mit Full Band Stack irgendwie Toxicity von System of a Down. So ungefähr diese Fallhöhe hatte das. Also, ja. Das war, ist also, werde ich nie vergessen. Auch wie unwohl ich mich gefühlt habe bei dem Moment, okay, ich muss jetzt so in 2 Takten losspielen und ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt mache, findet das niemand schön.
Gut, da ist ja dann nichts mehr zu retten, sag ich mal, wenn du wirklich so eine Fehlbesetzung hast. Das macht ja auch keinen Sinn, aber sagen wir mal jetzt hier unser Beispiel. Da hat man sich vorher, hat man Kontakt gehabt, der hat vielleicht die Band sogar irgendwo anders gesehen, hat gedacht, ach, das wäre doch nett für einen Geburtstag und so. Ja, und dann ist eben die Wahrnehmung so, es ist eben kein Konzert im eigentlichen Sinn und die Leute sind auch dann eben nicht so gebunden an die Musik wie bei einem Konzert und dann nehmen das aber trotzdem wohlwollend irgendwie im Hintergrund wahr und sind nachher auch glücklich alle, aber du als Band bist irgendwie unzufrieden, ne? Das ist halt so, ja, also da ist dann auch zum Beispiel dieses Los, warum ja dann auch viele Leute, ich sag mal, die so eigene Sachen machen oder so, dann eher nicht bei diesen Function-Gigs auftauchen oder sich da auch nicht für buchen lassen, weil es halt sehr undankbar sein kann. an, ne? Gerade wenn du dann auch noch eigene Sachen machst oder so.
Klar.
Ja, auch einfach, wenn du, sagen wir mal, dann so das Herz, wenn das deine Stücke sind und das Herzblut da so dranhängt und so, dann tut das vielleicht auch noch mehr weh, als wenn du jetzt irgendwelche Cover-Songs spielst und die Leute gehen raus, weil gerade die Sonne scheint und der Kuchen gekommen ist. So, ne? Man muss einfach diese, also wenn wir nochmal bei Funktion bleiben, also historisch ist ja der Kontext so, diese ganzen frühen Musiksachen und sowas, es ist halt so ja tribal-mäßig, ne? Also der Stamm trifft sich, da trommeln ein paar, alle tanzen wild durch die Gegend und es ist einfach ein Gemeinschaftserlebnis dann am Ende des Tages. Und ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt zu dem Thema, was gibt's denn eigentlich für Punkte etc. Und dann dieses, also im Prinzip war es immer eine gemeinschaftliche, aktive Geschichte und dann in den Konzertsälen des 19. Jahrhunderts ist es eigentlich erst so etabliert worden, dass es so eine Zuhöretikette plötzlich gab in der Klassik, dass man halt still gesessen hat, wer hustet, fliegt raus, so, ne, werden Hustenbonbons verteilt und sowas. Und das heißt, es ist ja auch zum Beispiel, auch krass, wie unterschiedlich das ist, wenn du in ein Klassikkonzert gehst zu einem anderen Konzert, ne? Oder auch bei einem Jazzkonzert, wo vielleicht alle irgendwie mitwippen und auch zwischendurch immer applaudiert wird und so, ist aber trotzdem ja kein Gepoke wie auf dem Rockgig und so. Das heißt, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Dinge, die du von deinem Publikum erwartest, je nachdem, in welcher Musikrichtung du so unterwegs bist. Ne? Das ist ja auch abgefahren, wie unterschiedlich das sein kann.
Und ich liebe alles. Ich besuche regelmäßig klassische Konzerte, weil ich die Schönheit von klassischer Musik liebe und das mich auf eine ganz andere Art und Weise, sag ich mal, anfasst und berührt, wie der Pogo im Moshpit. Und ich mag beides. Und das dazwischen mag ich auch. Gutes Beispiel für mich, ne? Also hier so, du warst ja dabei, als wir im Grunde genommen auf so einer Art komischen Popkonzert waren und es da auch Szenenapplaus in den Soli gab. Also eher so jazzmäßig hier bei Dave Matthews Band, ne?
Ja.
Also, das war ja stellenweise auch zum Zuhören. Ja? Also stellenweise war das ja wirklich was zum Zuhören. Und stellenweise war es aber, hat es trotzdem so diese Emotionalität eines Pop- und Rockkonzerts im Sinne von, wo du denkst, boah, jetzt bist du aber gerade mal so richtig durchgeschüttelt oder es ist einfach gerade nur schön. Also du willst dann auch in dem Moment vielleicht auch nur zuhören gerade, ne? Weil die Musik, wie es gemacht wird, wie es gespielt wird, ja, das einfach in dir auslöst, so, ne? Finde ich immer super. Also ich finde vor allem auch Bands interessant, wo beide Wahrnehmungen sozusagen auch mal während einem Konzert stattfinden können. Also so beides sozusagen so eine Art Koexistenz hat. Das finde ich immer, finde ich besonders spannend so, ne?
Ja.
Aber klar, also ich würde sagen, diese Trennung zwischen Function, also Coverband, du bist in irgendeiner Form, auch wenn du es gern machst, aber irgendwie als Dienstleistung, also du bist ein Programmpunkt sozusagen von mehreren oder es ist, du bist das Ding, ne? Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Sachen.
Aber gibt's ja auch bei Coverbands, ne? Es gibt ja Bands, die irgendwie ihre festen, also gibt ja Coverbands, die Clubgigs spielen, wo es wirklich wie ein richtiger Gig ist dann am Ende, ne? Ja. Also das, genau, also das nochmal dazu.
Ja, genau. Das eine, also nur weil jetzt Songs sozusagen nachgespielt werden, heißt das nicht, dass es einen Konzertcharakter haben kann, ne? Also, oder dass es wie ein Konzert ist, so, ne? Das ist klar. Genau, aber da, also das könnte man, wenn man in so einer Situation ist und dann sagt, boah, da war echt ein Schuss in den Ofen und papapapa, sollte man sich das vielleicht erstmal so vorab klar machen, was denn sozusagen die Mission ursprünglich gewesen ist und dann vielleicht fürs nächste Mal das sich vorher auch so klar ziehen, ne? Also sagen, okay, so mein Erwartungshorizont ist, wir sind jetzt hier ein Programmpunkt, also neben einer lustigen Rede, einer Dia-Show und einem leckeren Essen sind wir irgendwie dazwischen und wenn es gut läuft, wird es einigen Leuten richtig gut gefallen und die haben dann eine super Zeit, so, ne? Aber das ist glaube ich schon so vorab so für die Erwartungshaltung sehr, sehr, sehr hilfreich, dass man da irgendwie nicht direkt so ein, also so eine Fallhöhe hat, ne?
Ja, genau. Also sagen wir mal, Erwartungshaltung richtig einnorden, weil es einfach Dinge gibt, die du nicht ändern kannst. Also Klassikkonzert wird anders sein als ein Rockkonzert, Function-Gig wird anders sein, als wenn deine Fans kommen, etc. pp. Ich denk mal, am interessantesten sind ja auch hier für alle, die zuhören, aber die Dinge, die du ändern kannst, auch in dem Moment noch.
Ja.
Und dass man da ganz viel lernen kann, auch
ja.
Situationen zu antizipieren, früh genug die Alarmsignale wahrzunehmen. Irgendwie, warum sind die Kellnerinnen alle verkleidet? Zum Beispiel schon mal 2 Stunden vorm Gig zu merken oder so. Und als Beispiel... Weil hier wurde ja in dem Post auch sehr schlau gefragt, was können wir anders machen? Leiser spielen, Setliste überarbeiten, weniger chillige Songs, Akrobatik einladen, was weiß ich. Ich denke, wichtig ist halt auch Kommunikation mit dem Publikum einfach. Das, sagen wir mal, du kannst die gleichen Sachen spielen, wenn du da vorne jemand stehen hast, der das verkaufen kann, der eine nette Moderation zwischendurch macht, der selbst wenn du merkst, oh, die stehen nicht so richtig auf unsere Musik, wenn du da vorne einen Sänger oder eine Sängerin stehen hast oder jemand anderen aus der Band, der es schafft, einen Draht aufzubauen zu den Leuten, der irgendwie auf das eingeht, was vielleicht draußen im Saal passiert, der ein Witzchen macht hier und da. Dann nimmt dir so ein Publikum vielleicht auch Musik ab, die jetzt eigentlich gerade so ein bisschen fehlgebucht ist. Oder sagen wir mal so, oder bei einer Veranstaltung, wo du jetzt Beiwerk bist, sage ich mal ganz böse, kannst du trotzdem dann in der Zeit, wo du halt das Beiwerk bist, eine bessere Zeit haben, in dem Moment, wo man die Kommunikation nicht nur auf wir spielen, ihr klatscht, beschränkt, sondern indem man auch mit den Leuten redet und so. Ne? Mir ist das letztens nochmal total krass aufgefallen. Ich habe einen Gig gespielt, da war eine relativ junge, unerfahrene Sängerin dabei und ich habe in den Pausen zwischen den Songs mehr oder weniger körperliche Schmerzen gehabt, weil das einfach nicht das Niveau hatte, wie ich das sonst gewöhnt bin. Also die hat ganz viel liegen gelassen. Also ich sag mal, die Stimmung und auch das Erlebnis für beide Seiten, das ist ja so ein Kreislauf, der sich gegenseitig befruchtet. Ne? Irgendwie auf Publikum geht total ab, Band hat noch mehr Bock, gibt noch mehr Gas auf der Bühne, Publikum geht wieder noch mehr ab und dies und das. Und ich hatte an dem Abend das Gefühl, wir haben die Hälfte liegen lassen, weil sie sehr mit sich selbst beschäftigt war und anstatt, wie gesagt, auf so Sachen im Publikum einzugehen und vielleicht auch schon mal, hey, kennt ihr das, bla bla, davon handelt der nächste Song und ne, oder irgendwas, war sie immer so, das nächste Lied heißt so und so und da ist hinten raus so eine hohe Passage, aber ich habe die ganz fleißig geübt und dann gucken wir mal. So,
oh Gott. Weißt
du? So, ne?
Ich möchte mal einmal kurz dir beipflichten und ich will es noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen stärker auf die Spitze treiben. Die ganze Veranstaltung steht und fällt mit der Frontperson. Und ich mache das aber nicht nur an der Kommunikation über Sprache fest, sondern vor allem auch über den Habitus.
Ja.
Es gibt einfach Leute, die betreten den Raum und du weißt, okay, wird gut. Also du kannst es schon sehen, an wie diese Person einfach einen Raum betritt. Ja. Und ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel, finde ich nach wie vor, ist Marvin. Marvin ist so ein Typ, also selbst wenn nichts geht, also wenn wirklich gar nichts geht, aber wenn du einen Sänger wie Marvin dabei hast, dann weißt du, okay, irgendwas wird schon gehen, so. Irgendwas wird passieren, ne? Das kann nicht langweilig werden, ne? Und ich glaube, dass man das ein Stück weit lernen kann, also so im Sinne von, okay, man macht eine Vorbereitung. Man weiß, okay, hier macht es Sinn, vielleicht mal ein bisschen auf die Tube zu drücken, dass sie schneller hintereinander ein paar, 2, 3 Songs spielen. Dann machen wir da mal kurz, erzähle ich eine kleine Geschichte. Die Geschichte kann ich mir zurechtlegen, okay. Aber ich glaube, du stellst dich auf eine Bühne und strahlst, hast eine Ausstrahlung und guckst Menschen auch an. Also wirklich Augenkontakt herstellen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Ja. Ich glaube, dass das charakterlich im Idealfall schon irgendwo angelegt ist. Also, dass du so eine gewisse Sicherheit in dir trägst oder zumindest in dem Moment, wenn du singst, dass es so ist, dass dann wirklich, also dass dann da irgendwie ein Schalter umlegt ist. Es gibt ja viele Beispiele von sehr bekannten Sängern und Sängerinnen, die ja, wenn man die so in Interviews hört, super unsicher wirken. Aber in dem Moment, wo sie es tun, sind sie so in der Zone, ja, dass du denkst, das ist ja, die Person ist ja gerade ausgetauscht. Das ist ja ein ganz anderer Mensch jetzt auf einmal so, ne? Und das sind Sachen, die kann man nicht so mathematisch quantifizieren. Ne? Also in Musik kann man sehr viel mathematisch nicht quantifizieren, nämlich alles da, immer da, wo spannend wird, dann ist es immer nicht mehr so einfach zu sagen. Ne? Und ich glaube, dass so im, ich sag jetzt mal, im weitesten Feld von Popularmusik, Pop, Rock, Funk, Blues, Metal, you name it, das steht und fällt erstmal mit der Frontperson und dann aber auch mit dem, ich sag das jetzt mal, mit dem Habitus der Band insgesamt. Also du weißt auch bei den Bass and Drums Weekend, sage ich den Drummern immer, ey, Körpersprache, ne? Ja. Setz dich mal ordentlich hin. Und selbst wenn du jetzt nicht 500%ig weißt, was du gleich tun wirst, seh wenigstens dabei so aus, als wärst du sicher. Weil in dem Moment, wo du Sicherheit ausstrahlst, das potenziert sich ja. Ne? Und das stell ich immer wieder fest, so, ne, das ist so, also es gibt halt, wenn alle ein sicheres Gefühl haben oder ein einigermaßen sicheres Gefühl haben und du dann eine Frontperson hast, die das auch ein bisschen ausstrahlt, ja, muss ja jetzt nicht ein Aggressive Leader sein, so, also reicht ja so durchschnittlich erstmal,
ja.
Das wird immer gut funktionieren. Ne, immer mit dem Potenzial natürlich, was du dann noch an Publikum da hast natürlich. Es gibt auch manchmal, also ne, ich habe auch mit Marvin schon Gigs gespielt, wo ich dachte, boah, ist das anstrengend heute. Ey, Marvin, du tust mir ganz schön leid davor. Ja. Ne? Ach, was bin ich froh, dass ich Drummer bin. Ne? So,
da weiß man aber auch, wenn Marvin es nicht schafft, das Eis zu brechen, ja. Schafft es auch kein anderer. So, dann hättest du auch keinen anderen buchen können. Ja, also ich pflichte dir aber total bei, dass es nicht nur verbale Kommunikation ist. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen netterweise die Ehrlichkeit in der Musik auch rauskommt. Denn stellen wir uns mal so ein durchschnittliches Stadtfest vor und nehmen wir mal Option A, ist eine semi-professionelle Coverband, die irgendwie 5-mal im Jahr spielt und für die diese 5 Auftritte quasi jedes Mal wie Weihnachten sind. So, ne, wir dürfen auf eine Bühne etc. pp. Und dann nehmen wir die gut gebuchte Coverband irgendwie, was weiß ich, Groove Explosion, was weiß ich, ne, die 5 Abende die Woche spielt. Und dann haben wir das gleiche Stadtfest und dann steht da einmal die hochprofessionelle Coverband und spielt beim 5. Gig der Woche ein bisschen abgekämpft ihr Programm runter so und du siehst es ihnen quasi an, dass sie geistig schon abgebaut haben und nach Hause wollen so. Und stehen da wie die Ölgötzen und dann hast du die semi-professionelle Band, die da gerade ihren Traum lebt. Und auch wenn Band, also wenn die Profiband handwerklich viel besser ist und so, wirst du, wenn die andere Band okay ist, wird das Publikum und die Band eine bessere Zeit haben als mit der Profiband. Immer. Das heißt, die mathematische Qualität jetzt, dass das Timing noch perfekter und dies und das, ja. Ne, erzählt, also am Ende ist Musik Emotion. Und das muss man sich und Energie, genau, und das muss man sich auch immer klar machen, dass es halt auch wichtig ist, selber Spaß zu haben und wenn du jetzt gerade mal keinen Spaß hast, dann wenigstens irgendwie so zu tun und also weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du es auf den ersten Blick siehst, so, ne?
Soll ich dir mal einen tiefen Einblick in meine Seele geben?
Ja. Du fragst dich mal, warum ich da so still in der Ecke stehe bei den Auftritten.
Nee, ich habe immer, wenn ich Schlagzeug spiele, eine gute Zeit. Da bin ich aber sehr dankbar für, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, viele Kollegen haben das öfter auch mal nicht. Aber in dem Moment, wo ich da auf diesem Hocker sitze, ne, bin ich einfach total in meiner Happy Zone. Und selbst wenn es mal so anstrengend ist und denkst, also so anstrengend im Sinne von, hui, das erste Set war schon ganz schön Arbeit und es kommen noch 2. Aber in dem Moment, wo ich es mache, also wirklich so, okay, geht los. Ey, da bin ich in der Happy Zone, egal was um mich rum passiert, so, ne? Natürlich gibt's da unterschiedliche Stadien, also so im Sinne von, wenn's gut nach vorne geht, wenn's abgeht, so, wenn vom Publikum Energie zurückkommt und, ne, sich das gegenseitig verstärkt, etc. Natürlich ist das noch besser, ja, und das da erreiche ich dann immer so eine Art von Rauschzustand, so in mir. Aber selbst wenn ich das nicht habe, es ist trotzdem immer noch so, dass ich da sitze und irgendwie ist vielleicht auch so ein Schlagzeugding, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil es so physisch ist, also ne, mit jeder Bassdrum und jeder Snare spüre ich, dass da irgendwie richtig was passiert und ich spüre auch, dass bei Menschen was passiert, ob sie wollen oder nicht. das macht mich eigentlich immer, das macht mich immer noch nach wie vor überdermaßen glücklich und ich habe das noch nie gehabt, also selbst bei den furchtbarsten Mist-Gigs. Und da, ne, also ich hab ja so ein Gig-Tagebuch, da finde ich bestimmt einige so, ne? Also wirklich, wo du denkst, boah, meine Güte, warum? Was hab ich falsch gemacht, dass ich hier heute gelandet bin? So. Aber im Moment des Spielens ist es immer noch der Moment des Spielens. Und das ist, da bin ich sehr dankbar für. Ich glaube, das ist nicht immer so.
Boah, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich auch im Moment des Spielens, also ich erinnere, also so zwei, drei Mal im Leben, wo ich dann quasi während der ersten drei Lieder beschlossen habe, okay, es ist hoffnungslos, das ist mein letzter Gig mit denen, ich steig aus, so ist es einfach, wie kann man so unprofessionell, doof, was weiß
ich
sein. Ja,
das habe ich auch, also so Kopfkino und ich denke, boah, guck mich nicht an, ich töte dich gleich.
Und da will also, ich aber auch dann eigentlich weg, so, ne? Egal, das sind ja... sagen wir mal, die gute Nachricht ist, man kann im Umgang mit dem Publikum viel lernen und die Fragen, ja, die hier gestellt wurden, sind genau teilweise die richtigen Fragen. Da ist zum Beispiel, ja, kam das Wort Lautstärke. Und auch wenn man es nicht gerne hört und auch bestimmte Musiker oder Instrumente das nicht gerne hören.
Anwesend.
Also die Frage, bin ich zu laut genug?
Ja.
Ne? Des Gitarristen so ungefähr, ne? Der sich dann doch immer wieder lauter macht. So, ich habe jetzt einen Schüler gehabt, der hat den ersten Gig gespielt, ne? Und es ist natürlich der Klassiker, dass du irgendwann feststellst, ey, die haben sich alle lauter gemacht als beim Soundcheck oder so. Ne? Egal. Also es gibt durchaus Bands, wo das Publikum dann auch zu Recht wegrennt. Wir haben hier irgendwann letztes Jahr, ne, vor drei Jahren haben wir diesen Hochzeitsgig zusammen gespielt, der in
oh
diesem,
mein Gott,
wo wir gedacht haben, ach nett, das ist das Foyer, dann gehen wir mal nebenan aufbauen und dann sagten die uns, nee, nicht in den Saal, ihr spielt da vorne. Und wir so,
Oh mein Gott. Der
ist doch voll, wenn wir die Band da reinstellen.
Da ist es ja so, ich habe von meiner Flop 3 gesprochen, aber den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht noch mit in die, ob ich daraus nicht noch eine Flop 4 mache. Das war ja wirklich auf allen Ebenen so dermaßen ein Schuss in den Ofen. Ich werde das nie vergessen. Ich war ja noch vor dir da und ich kam ja direkt aus Paris. Also wir haben irgendwie, also nicht direkt Paris, sondern neben Paris. Ich habe irgendwie mit Mind to Mode eine Show gespielt, hatte noch das ganze Zeug inklusive Keyboards in der Karre und bin quasi direkt aus Frankreich halt angereist und lauf durch dieses Foyer in den Saal, denk, ach ja, hier ist ja auch reichlich Platz und das ist ja nett, so. Und dann sagte mir irgendwie einer von den Kellnern, nein, kommen Sie mal mit. Und dann, ach so, und dann kennst du dieses Band-Meme, wo du so fünf Leute um diese Bühne stehen siehst und so that's the stage.
Ja,
dann,
ja, genau.
Ja, also das war so der Moment.
Been there, done that. Genau.
Ja. Boah.
Und dann war das ja auch noch mit so einer Glasfront hinter uns und die eine komplette Seite. Auch. Ja, das war ja eigentlich ein Treibhaus, ne?
Ja, ja, aber, das war Wintergarten. Ja,
so, aber wenn das jetzt, also wenn du jetzt für Oma Ernas 90. Geburtstag gebucht bist, dann ist das auch noch so ein kleiner Raum, dann muss er halt auch eine Lautstärke fahren, die den Leuten nicht direkt die Ohren bluten lässt, weil sonst musst du dich halt auch ehrlicherweise nicht wundern.
Ja.
Und ich habe es halt auch schon erstaunlicherweise in Profikreisen nicht nur einmal erlebt, dass Leute im Prinzip so beratungsresistent sind, dass sie Jobs verlieren, weil sie mit der Lautstärke, mit dem Thema nicht klarkommen. Und man kann im Guten mit ihnen reden, da kann ein Bandchef mal ausrasten und auch die Androhung, so nach dem Motto, sonst müssen wir es ohne dich machen, so, dann, das hilft manchmal dann echt nur kurzfristig, weil manche Leute da einfach resistent sind. Ja. Und wenn du natürlich eine Band hast, die da in ihrer eigenen Welt lebt und der dann auch das Publikum in gewisser Weise egal ist, so, die sich da nicht, die da keine Empathie quasi für haben, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich würde jetzt mal hier in dem vorliegenden Fall unterstellen, dass sie das schon ganz gut getimt haben. Und ich meine, tanzbare Musik und so braucht natürlich auch eine Lautstärke. Es ist ja so ein bisschen auch ein Unterschied. Manchmal hat man ja auch so Veranstaltungen, wo es dann heißt, okay, ihr geht auf die Bühne, die ersten fünf Lieder sitzen die noch beim Nachtisch, so, da spielt ihr ein bisschen Piano und dann geht's los. So, dann werden die Tische weggeräumt und dann dreht ihr auf und dann gibt's das Kommando jetzt aber. Dann wird eine Tanzfläche freigeräumt, auch auf Hochzeiten, was weiß
Classic,
ich. Ne?
Classic.
Genau. Ja. Und das heißt, da muss man ja auch lautstärkemäßig eben Möglichkeiten haben und auch ein Bewusstsein erstmal. Ne? Aber selbst wenn das alles gegeben ist, dann gibt's natürlich trotzdem noch Setlist, wurde hier gefragt. Es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du eigene Musik spielst, gibt's ja auch Leute, die lernen dann irgendwann in ihrem Set ganz schlau mal zwei, drei Covernummern einzubauen um die Leute nochmal zwischendurch einmal so ein bisschen zu teasern und abzuholen von der Aufmerksamkeit. Es ist ja einfach doch, wenn die Leute 2 Stunden lang halt gar kein Lied kennen, so,
ja, ist schwieriger.
Also es kann halt hilfreich beim Verkaufen der eigenen Musik sein, sage ich mal, wenn man zwischendurch so einen Kompromiss mal eingeht. Das sind halt alles so Sachen, die man überlegen kann, ne? Und trotzdem ist es ja aber auch so, dass wenn du jetzt, also auch erfolgreiche Bands stellen ja Setlists um und probieren aus, wie ist das, wenn wir den Song da spielen und hier und dort, ne? Und dann ist ja auch so eine Sache, wenn du jetzt als Künstler dann richtig lange im Geschäft bist, die Sache frisch zu halten. Ich meine, es gibt halt Leute, da weiß man so nach dem Motto, okay, die sind jetzt eigentlich eine Coverband von sich selbst. Ich habe auch mal so einen Gig gespielt, der Typ hat sich am Ende im Prinzip selbst gecovert und es war so irgendwie so ein Abklatsch am Ende des Tages. Und man muss es ja auch irgendwie frisch halten. Deswegen fand ich das auch so interessant. Du hast ja von eurer Klassenfahrt zu Jan Delay erzählt, ne? Und du warst ja total geflasht, wie viel die bei so einer großen Show an dem Tag noch spontan aus dem Bauch raus, auch, ach, lass den Song noch machen oder irgendwas, ne? Wie viel die da noch umgestellt haben. Und ich denke, das hält die ganze Geschichte dann auch frisch und auch ein bisschen kribbelig, dass ein bisschen Adrenalin, Energie und auch nicht dieses Abstumpfen eintritt.
Genau, abstumpfen. Also ich glaube, Meister aller Klassen ist da mit ganz großem Abstand Dave Matthews Band. Ich hatte ja überlegt und ich bereue es wirklich im Nachhinein sehr, dass ich am Tag nach dem Konzert, das wir geguckt haben, nicht noch meinen Schüler Pascal Hannover besucht habe. Die haben halt einfach mal 20 andere Songs gespielt. Einfach, also wirklich, also ich meine, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, die werden so 23, 24 Songs gespielt haben und einfach am nächsten Tag 20 andere. So. Das ist natürlich sehr extrem so, ne? Aber das kann natürlich eine Strategie sein, Sachen frisch zu halten. Darum geht's ja jetzt hier in dem Thema eigentlich nicht. Ich gebe dir mal kurz meine Meinung zum Thema Setlisten und der Disclaimer vorweg. Ich weiß nicht, ob ich dir das auch schon mal gesagt habe, irgendwie am Anfang hier mit meiner neuen Truppe. Ich glaube, das größte Konfliktpotenzial wird sein, dass wir uns regelmäßig die Köpfe einschlagen, wenn es darum geht, eine Setliste zusammenzustellen und zu argumentieren, warum dieser Song jetzt noch reinkommt ins Set und der nicht irgendwie, ne? So, ist auch genauso. Möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Wenn wir jetzt so über so Top 40 Sachen sprechen, gibt es ja Songs, die funktionieren. Also wenn das Potenzial vom Publikum und Band und die Schwingung, wenn das Potenzial da ist, gibt es halt einfach Quick Wins, die funktionieren immer. Ich sag mal, Stücke, die immer funktionieren, sind jetzt gerade 2025 haben wir, ne, du spielst irgendwie so stadtfestmäßig ein Gig. Songs, die gerade immer funktionieren, meiner Meinung nach, Shut Up and Dance, Uptown Funk, so, um mal 2 zu nennen, die nicht ganz schrecklich sind, so, ne?
Country Roads, Sweet Caroline.
Kann mal jemand kurz sein Essen vorbeifahren und den Bassisten vom Mikrofon wegzerren? Und dann gibt's so Stücke, die spielt man gerne und manchmal kommt es gut an und dann kommt es manchmal weniger gut an und so und dann ist ja Reihenfolge auch manchmal ein Aspekt, aber, und das habe ich meiner Schülerin Gisa auch schon gesagt in der Unterrichtsstunde, das Problem ist, man kann das nicht evident beurteilen. Weil das Ding ist, es ist ja immer alles anders. Das heißt also, du kannst halt niemals verlässlich sagen, also ja, okay, wir haben eine stabile Band, das ist unsere stabile Setlist und immer da an der Stelle ist so ein bisschen, nee, okay, dann gucken wir mal. Trotzdem kann an der, ne, spielst du die gleiche Setlist woanders, kann dann sein, dass genau an der Stelle gehen die Leute total durchs Dach.
Ja.
Okay, dann guckst du, ja gut, war ein anderes Publikum, was war denn bei dem Publikum anders? Ja, und ne, und dann sind wir wieder sozusagen am Anfang von unserer Podcast-Folge, wo wir sagen, ja Moment, vielleicht mehrere Generationen oder da, ne, dann gibt's vielleicht so ein lokales Ding, die einen stehen total auf, weiß ich nicht, Ballermann-Schlager, keine Ahnung, ist ja wurscht, ne? Aber ich glaube, dass so dieses Setlisten-Ding kannst du eigentlich nur im Moment entscheiden. Und wenn wir jetzt so im Functions Top 40-Bereich mal einmal kurz bleiben, zum Beispiel etwas, was der Gerrit echt super macht, der spürt sofort immer, was geht, was nicht geht. Und benachrichtige ich dann alle Mucker, ey, lass mal hier, wir machen mal eben schnell die Nummer, ne? Haben wir jetzt in Düsseldorf zum Beispiel, da hat er 2-3 Mal gemacht, war richtig gut. Wenn du so reagieren kannst, dass man eben schnell eine Setliste über den Haufen schmeißt und sagst, nee, wir machen jetzt mal das, weil da haben wir gerade einen Nerv getroffen, dann kann das natürlich ein Mittel zum Zweck sein, dass, ne, also wenn du jetzt hast du sie gerade und dann guckst du auf die Setliste und denkst, oh nein, warum steht da jetzt dieses Stück? Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo Bewegung aufkommt, ne? Dann wäre vielleicht eine gewisse Flexibilität in dem Moment hilfreich.
Ja, ja, Flexibilität ist immer wichtig oder gerade mal irgendwie eine Pause noch ein bisschen zu verschieben oder so.
Genau. Ja.
Wenn es gerade, weißt du, jetzt hast du sie gerade hochbekommen,
ja, ja.
Und jetzt war aber eigentlich so Pause. Und dann spielst du aber nochmal drei Stücke und so. Und dieses, ja, flexibel, also dass man schon mal einen, also gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Band jedes nach jedem Stück anfängt zu diskutieren, was spielen wir jetzt so, ne? Ja. Und das dauert dann irgendwie anderthalb Minuten, das ist ganz fürchterlich, aber ja, so, dass man sich eine gewisse Flexibilität offen hält, ist ja total wichtig. Und du hattest gerade diese Unberechenbarkeit, ne? Und das finde ich auch total wichtig, nochmal zu sagen, ne? Also egal, welche Gedanken du dir machst, am Ende musst du versuchen, flexibel zu reagieren. Und ja, du kannst auch, also ich habe auch mit Bands, sagen wir mal, wo man sich so hochgearbeitet hat über die Jahre, dann spielst du irgendwie 4-5 Jahre hintereinander, machst du jedes Jahr im Herbst immer deine Tour und da sind immer auch, ja, einige Clubs immer die gleichen dabei. Und ja, im Normalfall, sagen wir mal, ist dann jedes Mal ein Drittel mehr Publikum da oder doppelt, ja, so viel, was weiß ich. Und das, ja, ist dann drei Jahre hat das funktioniert. So, es, ja, ist immer voller geworden, irgendwie schon ab Jahr 2 war ausverkauft, dritte Jahr ausverkauft, du kommst im vierten Jahr wieder, sitzen da 15 Leute und du denkst, was ist passiert? So, ne? Und du suchst den Fehler bei dir, aber manchmal ist einfach, keine Ahnung, vielleicht ist an dem Tag irgendwas anderes als plötzlich ein Fußball-Länderspiel oder manchmal kriegst du es auch nicht raus, ne? Also, ja, manchmal fragst du dich, was ist passiert,
ja,
und dann sagt der Veranstalter, ja, komm, probieren wir nächstes Jahr nochmal und dann ist auf einmal wieder voll, so, und das, mhm, ist völlig unberechenbar. Ich muss mal ganz schnell
ja,
Computer-Akku.
Ja, ja, der Andi übergibt sich gerade in der Bassecke, ist aber kein Problem, ich hab das ganz charmant.
Da kam auf einmal ein rotes Batteriezeichen am Computer.
Ja,
also diese Unberechenbarkeit, ne? Und auf der anderen Seite gibt's halt Sachen, die kann man einplanen, wenn wir jetzt viel auch über Coverbands gesprochen, aber wenn wir jetzt mal so quasi mit eigener Musik nochmal denken, mhm, also auch berühmte Leute, die eigentlich eher Stadion-Sachen spielen, freuen, mhm, sich ja manchmal zwischendurch über eine Club-Tour, weil einfach da diese Feedback-Schleife enger ist zwischen Publikum und mhm, Künstler auf der Bühne. So, ne? Mhm. Also ein komplettes Stadion hat mit Sicherheit energiemäßig was zu bieten, aber so die Intimität von einem kleinen Club irgendwie, wo du nicht nur eine graue Masse vor dir hast, sondern vielleicht, mhm, auch, du einem Individuum auch nochmal ins Gesicht schauen kannst und so, mhm, hat ja auch wieder was anderes, ne? Und ja, macht dann auch wieder was anderes mit der Beziehung, ja, zwischen Publikum und Künstler.
Auf jeden Fall würde ich so wahrnehmen. Bin ich gestern noch gefragt worden, welche Art von Konzerten ich am liebsten besuche. Und habe ich gesagt, ehrlich gesagt, kleinere bis mittlere, also alles so zwischen 50 bis 2000, so über den Daumen gepeilt. Ja? Weil da finde ich, hast du so die beste Erfahrung von Sound, ja. Meistens und Echtheit und, ne, das, ne, und auch diesen ganzen logistischen Popanz nicht. Trotzdem stehe ich natürlich auch auf viele Bands, die tendenziell irgendwie nur Stadionkonzerte machen und dann ist es aber eine andere Experience, aber auch das mag ich durchaus zwischendurch mal. Also im Grunde genommen ein bisschen, ich mag beides, aber grundsätzlich schon eher kleine bis mittlere Konzertgrößen finde ich tendenziell eher angenehmer, ne? Also weil du halt nicht noch 50 Euro für Parken bezahlen musst, 5 Kilometer durch die Gegend latscht, etc. pp. Und nach dem Konzert dann auch zeitnah wieder zu Hause sein kannst, ne? Und nicht irgendwie noch eine Stunde im Parkplatzrückstau feststeckst und sowas, ne? Genau. Aber das wollte ich dazu noch sagen. Wo warst du gerade stehen geblieben?
Ich hatte das ja mit großen Clubs, große Stadien, kleine Clubs, genau.
Ja. Auf jeden Fall, hast ja immer wieder, jetzt hier, Foo Fighters haben ihren neuen Drummer vorgestellt, die haben einfach spontan gesagt, ey, wir spielen heute und ihr könnt Tickets nicht kaufen, sondern nur gewinnen, das ist der Link, das sind die Regeln. 900 Personen. So, ja. Das ist total, ja, total Usus, häufig, ne? Ich habe Sting auch schon mal in einem super kleinen Venue gesehen. Ich habe schon mal die Chili Peppers in einem sehr kleinen Venue gesehen. Also für Chili Peppers Verhältnis klein. 1500. Das war ziemlich cool. Und ich habe mal U2 bei einem Privatkonzert gesehen. 600 Personen
auf deiner Dachterrasse.
Genau, auf meiner Dachterrasse, meiner Finca zu Dortmund-Brakel. 600 Personen war da. Und das war sehr lustig, weil der Club so klein war und U2 ja nur so auf Stadionzeug aus ist. Und die Pulte und alles, was sie so mitgebracht hatten, alles so LKW-Maß war. Und die mussten alles da aus den Cases rausschrauben, damit die da überhaupt einladen konnten. Das war ziemlich Popanz irgendwie. Aber war interessant, das mal so quasi in der Club-Atmosphäre mitzubekommen.
Ja. Ich habe noch, ich habe mal eine Frage an dich, Jungspund, quasi. Und zwar, ich sag mal, jemand, der jetzt seit 10 Jahren Musik macht, der kann sich vielleicht gar nicht dran erinnern, dass es mal nicht so war, dass die Leute mit den blöden Handys vor der Bühne standen die ganze Zeit. Ja. Aber ich überlege gerade, wie lange ist das her, dass Handys Kameras gekriegt haben und die Leute plötzlich anfingen, vor der Bühne mit dem Handy die ganze Zeit rumzustehen. Ist das schon 20 Jahre her?
Nee. 10 Jahre. Also es gab vor 20 Jahren, also bevor es ja so Smartphones gab, gab es ja von Nokia und Siemens, wie sie alle hießen, so Handys mit so einer Aufsteckkamera, aber die hat keiner benutzt, weil du das auf dem Foto nichts erkennen konntest. Also es war so schlecht am Anfang.
Aber ich erinnere mich an Gig mit einem Künstler, mit dem ich auch bestimmt, ich würde sagen, das muss mindestens 15 Jahre sogar her sein, wo glaube ich das erste Mal die Diskussion nach einem Konzert aufkam, wie bescheuert das ist, dass die jetzt alle anstatt auf die Bühne zu gucken, aufs Handy gucken. Vielleicht haben die auch nur fotografiert zu dem Zeitpunkt.
Ja, keine Ahnung,
gefilmt,
weiß ich
ne?
nicht.
Aber nicht. Trotzdem also, ist das, also manchmal packt man sich ja schon an den Kopf, wenn man von der Bühne runterguckt. Ne? So anstatt den Moment zu genießen, das lieber aufzunehmen, um das dann nachher noch Tante Erna zeigen zu können oder in Social Media irgendwie zu verballern. Ich meine, ich mache mir auch mal ein paar Erinnerungsfotos oder nochmal einen Schnappschuss irgendwie von dem Bassisten und seinem Setup und poste das in meine Community, was weiß ich. Ne? Aber also bei manchen ist es ja, also manche Shows dann auch selbst bei so Tribute-Shows bei ABBA oder Jackson oder so, dann siehst du Leute, die im Prinzip 2 Stunden durchfilmen. Ist totaler Wahnsinn.
Ja, also ich glaube, also erstmal möchte ich das nicht abwerten. Also muss ja jeder für sich selber wissen. Ich selbst sehe mich nicht mit einem Handy oder einer Kamera in Hand bei einem Konzert, unabhängig davon, welche Stilistik das gerade ist. Also ich glaube, auf Metal-Konzerten hast du das weniger, aus Gründen.
Aber das tötet ja so ein bisschen die Feedback-Schleife, ne? Weil ja jemand im Prinzip nicht empfangsbereit ist in dem Moment so, ne?
Genau. Trotzdem möchte ich das nicht werten, das muss ja jeder für sich selber wissen. Und ich glaube, dass es aber so ein tiefen psychologisches Ding ist, das siehst du, also ich kann ein anderes Beispiel geben, etwas, was ich als jemand, der sehr regelmäßig auf YouTube Tutorials veröffentlicht, auch feststelle, ist, dass es schon sehr viele Menschen gibt, die vor allem sehr viel sammeln. Aber helfen würde ja eher eine Sache nehmen oder zwei und dann machen. Ne? Also machen ist wie denken, nur besser. Und es hilft niemandem, 50 Tutorials über das gleiche Thema zu gucken. Was hilft, ist 2 oder 3 Tutorials gucken und dann ausprobieren. Und dann nochmal ausprobieren. Und dann nochmal ausprobieren. Und dann an eine Person eine E-Mail schicken und fragen, ich habe das jetzt ausprobiert und da klemmt's noch. So, ja, das ist, was eigentlich hilft. Was nicht hilft, ist 50 Tutorials gucken. Was noch weniger hilft, ist 100 Tutorials gucken. Und ich glaube aber, dass so psychologisch Leute, die Konzerte filmen, also während sie bei dem Konzert sind, dass das sozusagen so ein ähnliches Muster ist, was da so getriggert wird. Man merkt, das ist jetzt gerade was Tolles, was Besonderes und man will das irgendwie nicht verlieren. Das ist so eine Form von Verlustangst und ich glaube, damit hängt das ganz stark zusammen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ein psychologisches Phänomen ist, was in einer bestimmten Zeit auch wieder verschwindet. Also so, manchmal haben Gesellschaften ja so Sachen, dass irgendwie aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, aber irgendwie entwickelt sich etwas und 10 Jahre später ist das auch wieder irgendwie weg, einfach, ohne dass jetzt jemand das von oben gesagt hat, so, das ist jetzt hier verboten oder das ist jetzt besonders erlaubt oder toll oder schlecht oder so. Manchmal wachsen sich solche Sachen ja, verwechselt sich sowas auch wieder gesellschaftlich, ne? Aber klar, ich nehm das auch wahr und manchmal denke ich auch so, oh, das ist aber jetzt schon ganz schön doof, das zu tun. Aber das muss ja die Person für sich selber immer wissen.
Ja.
Und
Ich habe mich jetzt nur gerade zurückerinnert und dachte so, ja krass, heute denkt man auch manchmal gar nicht mehr drüber nach. Aber als das so aufkam, war das schon, als auf einmal alle dann so ein Handy auch hatten und so, war das ja so flupp. Ne? eine An.
Also, aber das hast, ich glaube, das, Entschuldigung nochmal, ja. aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel auf so einer Privatparty spielst, da hast du ja super wenig.
Ja, also, da hast du das wenig. Genau. Da hast du aber vielleicht das Gleiche, was man überall hat, nämlich, also jeder, der schon länger live spielt, kennt das, dass der Sänger quasi die ersten 5 Lieder nach jedem Lied sagt, oh, hier vorne ist noch so viel Platz, kommt mal ein Stück nach vorne hier alle, so, ne? Ist immer so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier mäßig dann, aber es hilft total, weil wenn da so ein riesen Graben ist und das Publikum weit weg steht, dann springt dieser Funke einfach nicht über, ne? Also du hast vorhin irgendwann schon das Wort Flow in den Mund genommen. Ne? Und wenn man einfach einen guten Abend mit einer Band und mit dem Publikum hat und man da zusammen in so einen Flow-Zustand kommt, das ist natürlich großartig und da hilft auf jeden Fall räumliche Nähe. So. Also wenn da so ein riesen Loch vor der Bühne ist, dann kann das sehr hinderlich sein, weil das so ein bisschen distanziert wirkt und so. Ne? Genauso braucht man da, also manchmal hilft da schon irgendwie die eine Personengruppe, die 5 Leute, die dann da beim ersten Mal nach vorne gehen, da eine gute Zeit haben und auf einmal macht so flupp und dann sind ein paar hundert von hinten hinterher geflutscht. So, ne?
Im Grunde genommen ist das ja auch wie wenn du zum Beispiel zu einem Bass & Drums Weekend kommst oder zu einem anderen Workshop und so die erste Frage, die gestellt wird, alle so, nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich, so. Und dann traut sich jemand und danach so flupp, 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 und es wird wieder eine super Erfahrung für alle Teilnehmenden, ne? Also es ist ja oft so, ne? Ja. Oder auch bei einer, du bist auf einer Fortbildung beruflich und dann ist der Moment, wo du denkst, jetzt, und dann traut sich erst keiner und so. Und bei Konzerten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der Moment ist dann immer jetzt. Also macht das, macht den Schritt nach vorne, macht 2 Schritte nach vorne und ihr tragt einen ganz großen Teil dazu bei, dass die Rakete startet.
Genau, so, und du hast vorhin so gesagt, dass es ja Leute gibt, die so ein bisschen Freude oder auch Mitgehen anders zum Ausdruck bringen. Also es Leute gibt, die still sitzen, Leute, die wie wild sich in den Gang stellen und tanzen, was weiß ich, ne?
Ja.
Aber generell, wenn du es als Band hinkriegst, eine gewisse Körperlichkeit auszulösen, dann kannst du auch Leute aus der Komfortzone total gut holen. Ne? Also wenn du es schaffst, irgendwie diese typischen Sachen, ich sehe mal Videos von, weil man sich natürlich die Sachen auch öfter angeguckt hat, wird dir die ganze Zeit dieser Jan Delay-Kram vorgeschlagen. Ne?
Cool.
Wenn da 15.000 Leute gleichzeitig nach links und nach rechts springen und dies und das ist einfach so. Und da kann selbst der letzte Sauerländer kann dann da nicht gegen an, so, ne? Und muss quasi mit. Das heißt, wenn du diese Art von Energie oder überhaupt, wenn du Energie auslösen willst, mach irgendwelche Mitsing-Geschichten zwischendurch, Mitklatsch-Geschichten, irgendwie was Lustiges mit dem Publikum, um die so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und wenn du das dann 1-2 Mal gemacht hast, meistens der Rest passiert von ganz alleine so. Ne?
Ich hab da noch eine These. Mhm. Also bei so Mitmachsachen ist es nicht ganz unwichtig, dass die Person, die Schlagzeug spielt, mit einer gewissen Autorität spielt.
Die Bassdrum tritt in Vierteln.
Ja, nicht nur Bassdrum, also so auch so, auch das, ne? Also ich habe das, doch, das ist schon, das, sagen wir mal, das schadet auf jeden Fall nicht. Ich habe noch einen, als du es so gerade erzählt hast, so eine Wahrnehmung. Ich habe mich an ein so ein Bild zurückerinnert. Ich habe ja mit Mind to Mode sehr oft in diesem Spirit of 66 gespielt. Und da war so ein Stammbesucher, der ich würde sagen, alle unsere Konzerte da besucht hat. Und als ich die erste Show damit gespielt habe, habe ich den nicht so wahrgenommen, aber bei der zweiten. Und der stand im Grunde genommen mit folgender Körpersprache in der ersten Reihe. Also wirklich, und wenn ich sage erste Reihe, dann war sein Brustkorb an der Bühnenkante, also da ist wirklich eng dann in dem Club, wenn wir gespielt haben. Und dann war, sag ich mal, von seinem Blick zum Drum Riser war so 2,20 Meter oder so. Also wirklich nah, ne? Und dann stand er da so.
Also wie versteinert.
Versteinert. Und das ist mir jedes Mal aufgefallen, ne? Weil waren immer ganz tolle Konzerte, die Leute sind da abgegangen und das war toll, es war laut und wild und also das war wirklich, da hat der Schweiß immer von der Decke getropft, so. Also diese Art von Gig. Also da war es wirklich Glückseligkeit. Und alle um ihn rum am Dancen, am Hände hochreißen und alles immer geil, war halt immer so ein bisschen heimspielmäßig. Ne? Und er stand da immer so, also wirklich manchmal so mit verschränkten Armen und hat mich immer angeguckt. Immer nur mich, der hat nicht einmal irgendwie den Sänger angeguckt oder so. Oder immer nur mich, immer so. Und ich weiß nicht, so 4-5 Gigs später, also da liegen dann so 2-3 Jahre dazwischen, bin ich zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen. Versteht kein Englisch. Und dann habe ich mir meinen Bandkollegen geholt, Sander, der ja ungefähr alle Sprachen, die man in Europa und in Asien sprechen kann, spricht. Unter anderem auch sehr gut Französisch. Und dann hat er so ein bisschen gedolmetscht und gefragt so, ob es ihm nicht gefällt, so. Und dann sagt er, doch, ich bin einfach nur fasziniert. Und der Typ stand wirklich, also ich habe da ein Foto von, kann ich dir mal zeigen, ne? Also wie eine Statue. Und der hatte so einen so einen ernsten Gesichtsausdruck. Also ich habe mich irgendwann, ich habe dann immer versucht, so ein bisschen wegzugucken, ne? Und dann siehst du die ganzen freudigen Gesichter und dann gehst du einmal gerade mit dem Kopf und denkst, und der steht da immer noch. So ein bisschen wie Mona Lisa, ne? Also egal von wo du guckst,
an. Seid ihr mit eurer Kleinen schon jemals im Neandertal-Museum gewesen?
Nee.
Okay, auf jeden Fall steht da so ein Wachs-Neandertaler, den haben sie aber getarnt, der hat einen Anzug an.
Okay.
Also ne, einen schicken Anzug und der steht da so an die Treppe gelehnt und guckt so über die Reling.
Ja.
Und wenn du da das erste Mal reinkommst, dann denkst du halt so, ein anderer Besucher, okay.
Ja.
So, und irgendwann denkst du, der bewegt sich gar nicht, komisch.
Ja.
Ne, der guckt aber sehr konzentriert und dann gehst du näher ran und siehst halt, dass das so ein Wachs-Neandertaler ist. Ich dachte schon, du hättest da so eine Schaufensterpuppe in der ersten Reihe gehabt. So.
Ich erinnere mich an eine so eine Szene hier in so einem Depeche Mode Song, da spiele ich so ein ich sag mal, Dave Grohl-mäßiges Drum-Solo drüber, also wirklich mit Gewalt.
Und da
also,
hat die Augenbraue gezuckt.
Nein! Ich mach, also wirklich, also wenn ich lange Haare hätte, sie würden flattern, also wirklich das, so, ich sag mal, das most epic Rock Drum Solo, was du dir irgendwie vorstellen kannst, so, ne?
Ja.
Und dann bei Deepish Mode waren sie diese synthetischen Bässe darunter, also wirklich, das ist schon laut und drückt und so, ne? Und ich bin am Rumrudern und am Machen und sehe und drehe mich einmal um in seiner Bewegung und sehe im Augenwinkel, er steht alles um ihn rum, voll Ekstase, er steht halt so da. Also, boah, also das, genau, aber nein, er war einfach immer nur fasziniert, von dem Drummer. Voll interessant, ne? Aber so unterschiedlich.
Und ist immer wieder gekommen, genau.
Also der hat locker 20 Gigs von uns da gesehen. Locker.
Also, ich glaube, wir haben jetzt heute schon sehr viele Aspekte gestriffen. Und ich sag mal, wichtig ist ja, glaube ich, vor allen Dingen auch immer, was wir jetzt mehrfach hatten, dass so halt offen bleiben muss und spontan bleiben und aber vielleicht auch mit Plan mal ein bisschen was ausprobieren. Was mich interessieren würde, unter dem Post, ob da in der Diskussion, oder du hast ja schon gerade erzählt, dass ihr in der Stunde miteinander gesprochen habt, also in eurer Kommunikation in der nächsten Schlagzeugstunde, sind da schon quasi Erkenntnisse oder irgendwas bei rumgekommen so, oder hast du da noch anderen Einblick jetzt gehabt? Haben die für sich selber einfach festgestellt, okay, Function Gig, oder war irgendwie...
Ja, tatsächlich. Die haben für sich jetzt, so viel kann ich hier on-air sozusagen dazu sagen, für sich jetzt festgelegt, dass sie das nur noch so Function-Gigs sozusagen annehmen, wenn sie in der Kommunikation klar haben, dass sie keine Begleitmusik machen, sondern dass es dann sowas ist wie,
keine Ahnung,
also konzertant im Sinne von, dass es dann wirklich ein Programmpunkt ist, wie wenn du Leute, die mit Feuer was machen oder, ne, so das und nicht, nee, wir spielen jetzt hier nicht während ihr esst kind of thing, genau, dass sie da auf jeden Fall in der Kommunikation ganz klar sein wollen. So viel kann ich hier on air auf jeden Fall dazu sagen. Ja, ich würde quasi die Videoaufzeichnung, das kriegen ja sonst normalerweise nur unsere Patrioten, aber diese Videoaufzeichnung würde ich dann bei mir auf dem Online-Campus im Forum auch einmal verlinken. Ich denke, damit bist du fein, ne?
Ja. Auf jeden.
Darfst du dann bei dir auch machen.
Oh, danke.
Na, Urheberrecht erteilt.
Ja, sehr gut. Cool. Ja, das machen wir so. Und wenn euch noch irgendwelche Sachen quasi einfallen, wenn du dann noch irgendein Erlebnis hast, beziehungsweise vielleicht irgendeine Frage jetzt noch dazu dir in den Kopf gekommen muss, dann ja, schreib sie uns, sprech sie uns, auf welchem Kanal auch immer.
Ich versuche Andreas gerade zu verunsichern.
Das hast du geschafft. Also du warst jetzt der Typ in der ersten Reihe. Dustin hat sich plötzlich nicht mehr bewegt und ich dachte, Mist, jetzt ist die Session abgestürzt. Jetzt ist Internet weg.
Sehr gut, sehr gut. Check.
Konzentriertes. Sack.
Sehr gut. Ich freue mich sehr auf unseren Gig morgen. Ich glaube, das kann richtig, richtig spaßig werden.
Ja. Kennst du denn alle, die mitspielen? Da ist ja nur noch Keyboard dann, ne?
Ja, ich kenne alle. Ich habe auch mit allen schon gespielt. Glaub, mit einem Mitspieler unterhalte ich mich öfters.
Ah, ja.
Genau. Ja.
Ja.
Oh Mann. Okay, ja komm, lass mal einen Deckel drauf machen, dann finde ich besser heute.
Nee, das war's für heute. Genau, also schön, dass du dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefällt und du was mitnehmen konntest, dann gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform. Ich habe gesehen, bei Spotify sind da wieder irgendwie 5 dazugekommen oder so. What? Danke dafür. Genau, wer uns unterstützen möchte, patreon.com, Hauptsache Grooved, da könnt ihr auch sehen, wie Dustin mich mit einem Wachsfiguren, mit einer Wachsfiguren-Einlage kurz verunsichert und mein Gesicht entgleitet. Genau.
Sehr gut.
Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Besonders denn nächste Woche gibt's, was gibt's da?
Die Ergebnisse der Mitmachaktion wird's zu hören, stellenweise auch sogar zu sehen geben für die Patreons. Da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Das wird spannend. Ihr Lieben, auch wenn es mal beim Gig nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt, ne? Ihr wisst.
Hauptsache Grooved.
Sehr schön.